Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet am Samstag, dem 1. März natürlich 2025. Verzeihen Sie den kalendarischen Lapsus von heute Morgen in der Vorschau, die Frontalkollision im Oval Office zwischen Trump und Zelensky hat mich auf der Zeitachse etwas ins Schleudern gebracht. Allerdings nur dort. Jetzt sind wir wieder richtig kalibriert hier, was die Zeitrechnung angeht im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Schön sind Sie da. Ich komme zurück auf dieses in der Tat bemerkenswerte Aufeinandertreffen, auf dieses Aufeinanderprallen zweier Präsidenten im Weißen Haus. Präsident Zelensky und Präsident Donald Trump. Die Medien schreiben von einem historischen Treffen. Es war historisch, aber nicht aus den Gründen, die Ihnen jetzt vorgesetzt werden. Die Kollegen schreiben, ja, diese Schande da, der anstandslosen Diplomatie, da haben wir den Beweis, der Rüppel-Trump, der Populist mit seiner Kettensägen-Diplomatie, keine guten Manieren, ein Schandfleck in der Zivilisationsgeschichte der Menschheit, also die typisch politisch korrekte Anti-Trump-Propaganda, die wird Ihnen jetzt da wieder einmal vorgekaut und vorgeführt. Und das ist gar nicht der entscheidende Punkt, das können Sie vergessen. Die Amerikaner haben natürlich hinter den Kulissen selbstverständlich immer mit härtesten Bandagen gekämpft, je nach Sachlage und Erfordernis. Man ist doch nicht mit Fußzonen Reflexmassage, Handauflegen und Wattebäuschen zu einer dominierenden geopolitischen Stellung gekommen. Und selbstverständlich haben die Amerikaner gerade mit diplomatischen Mitteln immer wieder stärksten Druck aufgesetzt, aber eben hinter den Kulissen. Und das ist das historisch Einmalige. Das ist das noch nie Dagewesene, dass das nun transparent vor der ganzen Weltöffentlichkeit besichtigt werden konnte. Das ist der entscheidende Punkt, der Durchbruch zur Transparenz. Und ich sage Ihnen, diese Transparenz ist mir viel lieber als die salonfähige Verlogenheit dieser inszenierten Diplomatie, die man sonst zu Gesicht kriegt. Das ist hier, wie es eben wirklich ist. Und das erlaubt doch den Zuschauern eine eigene Urteils- und Meinungsbildung. Man sieht die Protagonisten, man sieht die Streithähne in Aktion und man kann dann selber, je nach Perspektive, je nach politischem Standort, die Situation beurteilen. Das ist Transparenz, das ist Ehrlichkeit und selbstverständlich setzt Donald Trump, dieser begnadete Kommunikator, das muss man ihm auch lassen, dieser Kommunikator setzt natürlich die Transparenz als Waffe ein, weil er natürlich weiß, dass die Medien gegen ihn sind. Er nennt sie die Fake News Medien und nicht zu Unrecht, denn die Medien haben sehr, sehr viele Fake News über ihn verbreitet, natürlich auch über Zelensky, über den ganzen Krieg in der Ukraine. Und darum hat doch Trump ganz bewusst diese Eskalation vor laufenden Kameras hier nicht unterbrochen. Der Vizepräsident hat es ein paar Mal probiert, aber da ist Trump sozusagen beratungsresistent gewesen, weil er dieser ja instinktsichere Politiker ganz genau gewusst hat, dass am Schluss hier sein Gast, Präsident Zelensky, sich selber disqualifiziert. Und das hat er in meinen Augen gemacht. Und all diese unbehaglichen Gefühle, die man vielleicht schon früher gehabt hat, über die man allerdings nicht so offen gesprochen hat, natürlich auch aus Mitgefühl und Verständnis gegenüber der unmöglichen Situation, in die sich dieser Präsident befindet. Das ist nicht charmant, wenn man einem Staatsoberhaupt, das sich im Krieg befindet, da irgendwelche Vorhaltungen und Kritik entgegenschleudert. Aber dieser Zelensky, und da hat Trump eben recht gehabt, und sein Vizepräsident Vance hat sich zunehmend undankbar aufgeführt. Und das hat ja schon angefangen mit der Art und Weise seiner Kleidung. Das war das erste Thema bei diesem Pressegespräch. Warum tragen Sie eigentlich keinen Anzug? Und dann hat ja Zelensky in einer ziemlich überheblichen Art und Weise gesagt, ja, diese Olivfarben, die trage ich aus Solidarität zu meinen Soldaten und ich ziehe die Uniform erst ab, wenn der Krieg vorbei ist. Dann trage auch ich wieder ein Kostüm wie Sie, also der Anzug als Kostüm, vielleicht einen teureren Anzug als Sie einen einen haben. Dann hat er aber gemerkt, dass das überhaupt nicht gut ankommt und hat dann hinzugefügt, aber möglicherweise auch einen billigeren. Und da musste ich schmunzeln, weil der eigentlich Kostümierte an diesem Treffen, das war ja Selenskyj, der hat ja gar keine richtige Uniform an. Das ist ja gewissermaßen eine Designer-Uniform, eine Pseudo-Uniform. Und das haben wir hier schon vor Jahren gesagt, Politiker, die in Uniform herumlaufen, die sind mir unheimlich, denn die Kriegführung muss von den Politikern bestimmt werden und nicht von den Militärs. Und wenn dann ein Präsident hier so demonstrativ in den Armeefarben sich präsentiert, geradezu herumstolziert, dann wirft das eine ganze Reihe von Fragen auf, die auch seine Politik betreffen. Das ist natürlich eine Botschaft. Diese Pseudo-Uniform, diese Designer-Uniform, die er da seit 3 Jahren trägt, und die Botschaft dieser Uniform lautet: Ich will diesen Krieg so lange führen, bis die Russen aus meinem Gebiet vertrieben sind. Aus der Krim, aus den Ostgebieten. Alles andere interessiert mich überhaupt nicht. Die Ursachen dieses Krieges, was der Westen für Fehler gemacht hat, was die Ukraine für Fehler gemacht hat, darüber reden wir nicht. Putin ist das absolute Böse und ich trage die Uniform des absolut Guten. Alle müssen mir helfen. Wer mir nicht hilft, ist ein Diener, ist ein Sklave des Bösen. Und jetzt hat er sich übernommen. Er hat seine Hand, wie man im Kartenspiel sagen würde, die hat er überspielt. Er hat sich jetzt überlupft. Er hat nicht realisiert, dass das völlig unangemessen ist, dieses Auftreten, das er sich da immer erlaubt hat in der Europäischen Union, vor der NATO, dass das eben bei diesem Präsidenten überhaupt nicht gut ankommt. Und als Selenskyj dann in einer relativ hitzigen Auseinandersetzung dem Donald Trump gesagt hat, ja, wissen Sie, Sie sind ja da jetzt hinter dem Ozean, aber es könnte dann also schon sehr gut der Fall sein, dass Sie diesen Krieg hier auch noch zu spüren, zu fühlen bekommen. Dann hat's dem Trump den Hut gelupft. Das klang natürlich wie eine Drohung, so gewissermaßen, ja, wir können diesen Krieg dann auch eskalieren lassen, bis dann die Amerikaner auch spüren, dass sie da direkt betroffen sind. Und Trump hat gleich eingehakt und hat gesagt, Entschuldigung, sagen Sie uns nicht, was wir fühlen und was wir spüren. Und dann ist die ganze Kaskade der Vorwürfe gekommen. Sie spielen mit Millionen von Leben, Sie riskieren einen dritten Weltkrieg, wir wollen Frieden. Und Trump hat meines Erachtens diplomatisch geschickt argumentiert. Er hat gesagt, ja, ich bin nicht auf der Seite von Putin, ich bin nicht auf der Seite von diesem oder jenem, ich bin auf der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika und wir wollen Frieden schließen. Dieser Krieg, der kann so nicht weitergehen, da sterben viel zu viele unschuldige Leute. Präsident Putin wolle einen Deal machen und Präsident Selenskyj weigere sich, einen Deal zu machen, und das sei eine schlechte Voraussetzung, denn ohne die Vereinigten Staaten von Amerika sei ja Selenskyj gar nicht kampffähig. Und ich glaube, dass Trump, das sehe ich auch an den Reaktionen, sehr, sehr vielen Leuten da aus dem Herzen gesprochen hat, dass er das endlich einmal ausgedrückt hat, was viele empfunden haben, auch ich, eben diese eklatante Undankbarkeit, dieses gebieterische, überhebliche Verhalten des ukrainischen Präsidenten. Bei allem Verständnis, das ihm ja in Tonnen entgegengebracht wurde, gewissermaßen ganze Gebirge von Verständnis hat man ihm da ausgerollt und zur Verfügung gestellt, und man hat ihn ja geradezu ins Herz geschlossen, da politisch und geopolitisch, aber diese Beziehungsinnigkeit, die ist eben nie geteilt worden von weiten Teilen der Bevölkerung, die, das habe ich ja auch von Zuschriften und so weiter immer wieder mitbekommen, die natürlich viel kritischer diesem Präsidenten Selenskyj gegenüber gestanden sind. Auch interessant, was Trump in diesem Zusammenhang noch gesagt hat, als die Rede auf den russischen Präsidenten Putin kam. Selenskyj versuchte zu argumentieren, ja, aber Putin hat sich ja nie an einen Waffenstillstand gehalten. Trump hat gesagt, wir brauchen einen Waffenstillstand, die diplomatischen Weiterentwicklungen können dann erst stattfinden, aber wir brauchen jetzt einen Waffenstillstand. Und Selenskyj hat gesagt, nein, wir können keinen Waffenstillstand machen mit Putin, weil der hält sich nicht daran. Ich habe es gesehen bei den Abkommen da in Minsk und so weiter. Mit diesem Mann ist keine Verhandlung zu führen. Und dann wiederum interessant, was Trump erwidert. Er hat gesagt, ja, gut möglich, dass Putin sich nicht an Abmachungen mit Selenskyj, mit Obama, mit Bush oder mit Biden gehalten habe. Ihm gegenüber, Donald Trump, habe Putin alle seine Abmachungen eingehalten, weil er ihn, Donald Trump, eben respektiere. Und selbstverständlich werde er sich auch dafür einsetzen, dass sich die russische Seite an die Abmachungen halte. Also Trump hat hier nicht wie ein Cheerleader, wie ein Werbetexter von Wladimir Putin geredet, sondern wie ein erwachsener, erfahrener Diplomat, der versucht, zwei verfeindete Parteien auf einen Friedensschluss, auf einen Waffenstillstand zumindest einmal zusammenzubringen. Und dass Zelensky überhaupt nicht eingestiegen ist darauf, dass er sich so grotesk überschätzte und auch von der ganzen Art und Weise, wie er sich da aufgeführt hat, von dieser ja auch sehr abweisenden Haltung und bisweilen arroganten Haltung, da dürfte er sich überhaupt keinen Gefallen getan haben. Und ich habe mir überlegt, nach diesem Treffen, das ist ja faktisch ein Rausschmiss gewesen, you are fired, ein ganz berühmtes Trump-Zitat, das hat er nicht gesagt, aber das war im Grunde die Essenz dieser ganzen Veranstaltung, you are fired, du bist gefeuert. Ich frage mich, was jetzt in der Ukraine passiert. Man liest in den Medien natürlich Unterstützungsparolen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die ukrainische Elite, die ja, sofern sie ihr Geld nicht irgendwo im Ausland in Sicherheit gebracht hat, diesen Präsidenten auch stützt und mitfinanziert, dass diese Elite nach dieser Karambolage noch bereit sein wird, da den Präsidenten Zelensky weiter an der Macht zu halten. Also die Frage ist, wie lange hält sich der noch? Und es sind bereits erste amerikanische Diplomaten da in Erscheinung getreten, die gesagt haben, das ist der Moment, wo du zurücktreten musst als Staatsoberhaupt. Also das Entscheidende, das Zentrale ist hier die Transparenz, das ist hier der Durchbruch zur Ehrlichkeit. Man kann das sehen, weil eben die Medien gerade mit Blick auf Trump so viel Unsinn geschrieben haben. Das hat er alles noch einmal rekapituliert. Die ganze Russland-Geschichte, der angebliche Einfluss, da sei Putin missbraucht worden, hat Trump gesagt, von den Medien, von den Demokraten, für innenpolitische Zwecke. Das sei fürchterlich, was man da den Russen angetan haben, habe sinngemäß, hat er das so formuliert. Das sind alles bemerkenswerte Aussagen, die wir dann in unserer nächsten Ausgabe auch noch etwas detaillierter, ausführlicher und vertiefender hier darstellen werden. Das Zweite, was ich hier noch ganz kurz ansprechen möchte, ist die Reaktion in der Europäischen Union, insbesondere auch in Deutschland. Und das empfinde ich als erschreckend, wie sehr sich jetzt da, also vor allem auch in den deutschen Medien, in der deutschen Politik, eine Solidarisierungswelle mit Zelensky abzeichnet. Und ausgerechnet die Deutschen und sogar Verlagshäuser, die engste Bindungen an die Vereinigten Staaten von Amerika haben, die scheinen nun auf Distanz zu gehen zu den USA, zu diesem Präsidenten. Sie scheinen sich irgendwie wie eine fixe Idee da an die Fersen dieses ukrainischen Präsidenten zu heften, so als ob es der historische Auftrag Deutschlands wäre, jetzt gegen Russland und möglicherweise auch gegen die Vereinigten Staaten von Amerika hier in einen Konflikt einzusteigen. Einen Konflikt notabene, den man sich ja gar nicht leisten kann. Weder haben sie das Geld, noch haben sie das Militär, noch haben sie die Mittel. Das ist ein reines Kabuki-Theater, das ist Kulissenschieberei, zum Glück. Denn wenn die europäischen Staaten, die EU-Staaten, die Mittel hätten, um jetzt den Zelensky solo alleine aufzumunitionieren und hier diesen Krieg weiter zu eskalieren, dann gnade uns Gott, dann würde das eintreten, was Trump gesagt hat, Skispielen mit einem dritten Weltkrieg. Zum Glück wird das nicht passieren. Also ich greife hier den Ereignissen voraus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert. Und am orientierungslosesten wirken auf mich die Deutschen. Da ist jetzt ein Kanzler am Werk, der bis vor kurzem noch Taurus-Raketen in die Ukraine schicken wollte, um russisches Gelände anzugreifen. Tief auf den russischen Heimatboden gewissermaßen militärisch vordringen wollte. Das war die Absicht und selbstverständlich unter Beteiligung von deutschen Experten. Anders ginge das gar nicht. Aber Friedrich Merz ist zum Glück kein bestimmender Faktor in dieser Europäischen Union. Der hat viel zu viele Probleme, jetzt eine Regierung zu bilden. Ich hätte nie gedacht, dass Friedrich Merz so inkompetent ist, auch als Verhandlungsführer. Ist ja das Dümmste, was du machen kannst, wenn du eine Brandmauer aufstellst, dann hast du ja überhaupt keine Optionen, keine Verhandlungsoptionen mehr. Der hat sich auf dem Silbertablett jetzt den Sozialdemokraten ausgeliefert, die am Boden sind. Für die kann es nicht mehr weiter runtergehen. Die haben nichts mehr zu verlieren, die haben alles zu gewinnen, wenn sie diese Regierung zum Entgleisen bringen. Und Friedrich Merz hat überhaupt kein Druckmittel in der Hand, überhaupt keine Alternative. Der wird jetzt gewissermaßen von seiner eigenen Brandmauer erdrückt in diesen beginnenden Verhandlungen mit der SPD. Und die SPD kann sich freuen, die kann jetzt diesen Wahlgewinner des hauchdünnen Vorsprungs, den kann diese SPD nun gewissermaßen einpacken. Aber eben zum Glück ist Friedrich Merz, sind die deutschen Medien hier in ihrer ganzen radikalen Übertreibung, in ihrer Kriegsbegeisterung nicht ausschlaggebend. Die Franzosen haben sich schon deutlicher mit Emmanuel Macron in Richtung Amerika orientiert. Auch die Briten scheinen da plötzlich mit dem Premier Keith Starmer sich etwas neu zu justieren. Die Briten, die ja bis vor kurzem auf absoluten Konfrontationskurs gegen die Russen gegangen sind, da könnte sich jetzt auch eine Veränderung abzeichnen. Wir haben morgen Sonntag ein NATO-Meeting, einen NATO-Gipfel. Es wird bereits davon gesprochen, dass die NATO auseinanderfliegen könnte. Aber auch hier jetzt aus meiner distanzierten Betrachtung muss ich sagen, das halte ich für schwer vorstellbar, denn die NATO, das sind die Amerikaner. Und die Europäer, die EU-Europäer sind überhaupt nicht in der Lage, etwas Eigenständiges dem entgegenzuhalten. Und sie wissen natürlich, dass sie in den letzten 50, 70 Jahren, 80 Jahren im Grunde die Verteidigungsausgaben nach Übersee delegiert haben. Während man hier die Sozialstaaten ausbaute, hat man die Amerikaner als Polizeibrigade und Kavallerie im Hintergrund gerne genossen. Und jetzt merken sie oder sie versuchen es zu vertuschen, dass sie natürlich nackt dastehen. Und deshalb sind diese verbalen Kraftmeiereien, da diese Aufstandshandlungen gegenüber Washington, das ist Theater für die Galerie. Das sind vielleicht auch schon Wendemanöver, denn bis vor kurzem hat man ja noch gewissermaßen im Synchronschwumm mit Washington, mit diesem Sanatorium von Joe Biden, diese Politik gegen Russland gemacht, diese Konfrontation und militärische Siegespolitik, die ja von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, wir haben das immer gesagt. Und jetzt kommt hier noch so ein trotziges Aufbäumen, dem meines Erachtens die Seriosität, vor allem aber auch die materielle und militärische Grundlage fehlt. Also die Schwäche der EU ist hier gewissermaßen die tröstliche Botschaft, denn wenn die so stark wären, wie sie jetzt daherreden, dann müsste ich mich also in einen Bunker allmählich zurückziehen, dann müssten wir diese Sendungen hier aus einem Luftschutzkeller machen, aber zum Glück, so weit wird's wohl nicht kommen. Also meine Damen und Herren, das sind in der Tat hochinteressante Vorgänge, die wir da sehen. Ich habe jetzt versucht, sehr spontan und hier natürlich auch nur lückenhaft, noch nicht alle Nachrichten überblickend, eine Synthese vorzulegen. Durchbruch zur Transparenz, Durchbruch zur Ehrlichkeit. Endlich hat's mal einer diesem Präsidenten Zelensky gesagt, dass nicht er der Chef ist, dem da die ganze Welt zu Füßen zu liegen hat, sondern die Amerikaner sind hier gewissermaßen der Sheriff in der Wildnis und die Amerikaner sagen, wo es lang geht. Und wenn du den Eindruck zu vermitteln versuchst, dass das nicht der Fall ist, dann lebst du nicht in der Wirklichkeit und vor allem bist du auch nicht dankbar, denn die Amerikaner haben ja tatsächlich viele Milliarden in die Ukraine verschoben. Zweite Erkenntnis, es kommt zu einem Aufstand der Trotzfraktion gewissermaßen, der Trötzleraufstand in der Europäischen Union. Ich glaube allerdings, da fehlt die Ernsthaftigkeit, da fehlt das Geld, da fehlt das Militär, da fehlt der Muskel. Das sind Manöver für die Medien. Das Himmeltraurige ist, dass in der deutschen Politik, jetzt in der Regierungspolitik, in der sich abzeichnenden Regierungspolitik, der Realismus, der Wirklichkeitssinn, selbst auf der Seite der Konservativen ausgeknipst zu sein scheint. Also die jetzt die Regie führen, das Zepter führen in Berlin, allem voran die CDU/CSU, die haben den Kontakt zur Wirklichkeit meines Erachtens verloren. Und das große Problem des CDU-Kanzlers Friedrich Merz, meines Erachtens des mutmaßlichen CDU-Kanzlers Merz, ist, dass er trotz allem immer noch sehr überheblich ist. Diese Überheblichkeit, diese Hochnäsigkeit, auch und gerade gegenüber anderen Meinungen, jetzt sogar vertreten in Washington, diese Überheblichkeit ist gewissermaßen das Kernproblem der deutschen Politik. Und ich glaube, dass immer mehr Deutsche, und davon zeugt auch dieses Wahlresultat, die Nase voll haben, gestrichen voll haben, immer mehr Deutsche von dieser Arroganz, von dieser Überheblichkeit. Friedrich Merz wirkt auf mich sehr, sehr eingebildet, eben auch mit seiner Brandmauer. Ja, ich schaffe das. Die anderen sind so schwach, der hat um jeden Preis Kanzler werden wollen, das ist sein eigentliches Motiv. Ich glaube nicht, dass sein Motiv wirklich die Sanierung Deutschlands ist, sondern sein Motiv, aus was für Gründen auch immer, biografischen Persönlichkeiten, persönlichen Gründen, er wollte immer ums Verrodden, wie wir in der Schweiz sagen, ums Verrodden Kanzler werden. Deshalb ist er ja auch bereit, alle Überzeugungsinhalte, so er denn Überzeugungen hat, über Bord zu werfen, außer seine Brandmauer, aber auch die hat er ja nicht ganz ernst genommen in diesen entsprechenden Parlamentsauseinandersetzungen. Das ist hier auch etwas das Erschütternde, dass man sieht, von was für unzureichenden Persönlichkeiten die Politik in der Europäischen Union geführt wird. Ja, man muss das in dieser Härte sagen, wir haben zu viele Flaschen in der politischen Elite, natürlich hochgekommen in den letzten Jahren, in den Jahren des Überflusses. Und das sind Politiker, die eben nicht dem Realismus huldigen, sondern dem Wunschdenken, auch dem geopolitischen Wunschdenken. Zum Glück sind in Washington Realisten am Werk. Die Frage ist, wann merken sie es in der Europäischen Union? Sie werden es merken, sie werden es merken müssen. Wir bleiben dran, wir halten Sie auf dem Laufenden. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's fürs Erste von Weltwoche Daily Spezial. Jetzt dann gleich auch Interviews von meinem Kollegen Roman Zeller. Bleiben Sie dran, bleiben Sie hier. Das ist die andere Sicht und ich glaube, wir liefern Ihnen eine Sicht, die tatsächlich vor allem auch in den deutschen und in den österreichischen Medien so kaum oder überhaupt nicht zur Sprache kommt. Ich wage aber zu behaupten, dass wir hier doch die Wirklichkeit etwas präziser im Blick haben, als das bei manchen unserer Kollegen der Fall ist. Aber das müssen am Schluss Sie beurteilen. Schicken Sie uns Ihre Feedbacks. Sagen Sie uns auch mir, wo ich falsch liege, wo ich vielleicht übertreibe, wo man es genauer sehen kann, was ich übersehen habe und so weiter. Ganz wichtig, Ihre Echokammer, Ihre Wirklichkeit ist die Wirklichkeit, die letztlich die Wirklichkeit ist, die Lebenswirklichkeit der Menschen, der Zuschauer, der Bürger. Das ist unser Referenzpunkt. Bis bald, ich melde mich zurück.